Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Dies ist der fünfte und letzte Teil aus unserer Reihe zum Thema Organisationsdesign. Beyond Organisationsdesign. Wenn du die ersten Teile noch nicht gehört hast, dann fang am besten da an. Und jetzt viel Spaß mit unseren beiden Expertinnen Elena Fietzenetz und Manuela Rückatsch.
Hallo Manu, schön, dass wir uns heute zum Thema innovatives Organisationsdesign austauschen können. Du hast ja schon viele Organisationen in verschiedenen Rollen durch Transformationen begleitet und da auch schon viel gesehen. Und ich glaube, das ist total spannend auch für das Thema Organisationsdesign. Deshalb freue ich mich, dass du heute mein Gast bist in unserem Podcast. Herzlich willkommen.
Ja, danke und hallo Elena. Ich freue mich auch, zu dem Thema sprechen zu dürfen.
Sehr schön. Dann lass uns doch direkt einsteigen. Wenn ein Unternehmen eine Reorganisation durchläuft, dann ist es ja oft so, dass danach einfach Kästchen und Linien verschoben sind und in der gelebten Praxis aber nicht wirklich Veränderung spürbar ist. Warum ist es denn so schwierig, wirklich tiefgreifende Veränderungen im Organisationsdesign zu verankern? Was sind da deine Erfahrungen? Woran hakt's da?
Meine Erfahrungen sind immer noch die, also ich habe sehr viele Organisationsentwicklungsprojekte selber begleitet, aber auch in verschiedenen Branchen beobachten dürfen. Ich bin in vielen Netzwerken aktiv und habe deswegen eine ganz gute Einsicht auch, gerade in der Technologieregion Karlsruhe. Und mein Gefühl ist immer noch, dass die Unternehmen immer noch versuchen, die Organisation um ihre bestehenden Führungskräfte zu bauen. Ja, also man schaut, wen hat man denn da, was könnte der denn, wie könnte man das schneiden, und das ist mit Sicherheit der falsche Ansatz. Also meine Erfahrung auch aus Unternehmen, in denen ich tätig war, war gerade das nicht sehr erfolgreich und auch nicht besonders innovativ. Tatsächlich, wenn ich die Organisation nach den Personen schneide, ist mein Eindruck eher der, dass sich dann doch immer wieder auch die alte Organisation abbildet. Ja, man hat zwar was vereinbart, wie es jetzt neu funktionieren soll, da aber immer noch dieselben Player mit an Bord sind, laufen doch die Prozesse auch wie zuvor. Und es ist ganz arg schwierig, da den Change wirklich umzusetzen.
Das glaube ich total. Also Führung, ein wichtiges Thema. Gibt es sonst noch andere Sachen, die du beobachtest, warum es schwierig ist, wirklich was innovativ zu machen, was anders zu machen?
Also ich glaube, es ist auch so, dass wir gerade auch in größeren Unternehmen, ich würde mal sagen so ab 500 Mitarbeiter aufwärts, da hast du ja eine stark verkrustete Mittelschicht im Management, die doch schon auch gewisse Erfahrungswerte hat und Dinge aus Sicherheitsbewusstsein wahrscheinlich eher erstmal so tut, wie es schon immer funktioniert hat und sich wirklich mit Innovationen schwer tut. Auch da habe ich immer wieder beobachtet, wenn wir als Beispiel, also so ganz innovative Themen sind für mich halt auch mal quer zu denken. Wir streiten uns ja immer über das Thema Generationenkonflikt und gerade die neuen und jüngeren Generationen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, haben ja völlig andere Ansichten als, ich sag mal, die aktuellen Führungskräfte oder C-Level, die jetzt eher so im 50-Plus-Alter sind. Und da prallen ja wirklich Welten aufeinander. Und ich glaube, man sollte sich ein bisschen auf dieses Querdenken, wenn man das heute noch sagen darf, wirklich einlassen. Ja, für mich ist so ein Beispiel, wo viel diskutiert wird, tatsächlich auch die Ausbildung in Teilzeit. Ja, junge Leute fragen danach, die möchten eben halt keine 40 oder 35 Stunden in der Woche arbeiten und fragen halt auch schon, ob sie die Ausbildung in Teilzeit absolvieren können. Jetzt habe ich mit verschiedenen HRlern schon gesprochen, die verdrehen da nur die Augen, die sind halt eher auch 40, 50 plus und sagen, ja, das kann man ja nicht machen. Und ich stelle mir halt die Frage, wieso eigentlich nicht? Ja, für mich sind ja auch die Arbeitnehmer oder die, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, quasi auch eine Zielgruppe. Und ich muss mal die Frage stellen, wenn die das wollen, muss ich dem ja auch gerecht werden. Oder was ich zum Beispiel noch nie erfolgreich gesehen habe, ist eine echte Jobsharing-Stelle. Also ich habe schon mal als Mythos davon gehört, man hat es in seinen Hochglanzprospekten so drin, dass vielleicht zwei Damen in Teilzeit sich eine Stelle teilen, vielleicht in der Buchhaltung, um dem Thema als Mutter auch gerecht zu werden. Aber ich kenne kein Live-Beispiel, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe das noch nie gesehen, dass eine Stelle durch zwei Personen besetzt war. Und deswegen sage ich schon, ich glaube, da ist noch einiges zu tun, wirklich, was die Arbeitsplätze betrifft. Und daraus resultieren ja dann auch Organisationen und Funktionseinheiten. Ja, und das sind jetzt nur Teilaspekte, aber auch sich zu überlegen, wie kann ich Prozesse neu denken, Organisation neu denken und tatsächlich auch die Verantwortung anders aufteilen, vielleicht sogar komplett meine Führungsmannschaft auszutauschen. Ist innovativ, aber wahrscheinlich auch sehr mutig. Und ich glaube, es fehlt ein bisschen an Mut aktuell in den Organisationen.
Ganz spannende Aspekte, finde ich. Lass uns da mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Warum funktioniert das nicht? Oder warum sind da auch die HRler, mit denen du gesprochen hast, der Meinung, das geht nicht? Ausbildung in Teilzeit, das können wir nicht machen. Wo sind da die Blockaden, deiner Meinung nach?
Also wenn ich es ein bisschen provokativ darstellen würde, würde ich ja zum einen sagen, naja, man kann sich's, also ich jetzt auch mit 43 sage ich, es passt nicht zu meinem Arbeitsmodell. Ja, ich bin eher aus der Generation, 60 Stunden sind für mich völlig in Ordnung. Ich kann es nicht nachvollziehen, meine Motivation ist eine andere. Das ist sicher so der erste Antreiber bei jedem, der in diesen entscheidenden Positionen sitzt. Als zweites würde ich tatsächlich schon Faulheit nennen. Ja, also es bedeutet ja einen Aufwand, zum Beispiel einen Ausbildungsrahmenplan, der jetzt schon vielleicht 100 Jahre so besteht, komplett umzudefinieren und Prozesse im Unternehmen umzuschreiben, zu sagen, wie kann ich Ausbildungsinhalte umstricken, dass die vielleicht auch von 8 bis 12 Uhr funktionieren und ich nicht mehr die Zeit von 8 bis 16 Uhr brauche. Also wenn ich mich noch zurück erinnere an meine Ausbildung, habe ich sehr viele Inhalte wiederholt. Und wenn wir jetzt denken, so ein bisschen an Lean, verschwendungsarm, ich hätte da einige Ideen, wie man komprimierter das Wissen vermitteln könnte und dadurch tatsächlich auch Zeit einsparen. Und ich glaube, man muss sich halt die Mühe machen und das neu denken. Und ich würde sagen, der dritte Aspekt, warum es nicht funktioniert, ist auch dieses Thema Verantwortung übergeben. Ich habe die Organisationen kennengelernt, die tun sich immer noch schwer mit dem Delegieren und gerade auch so eine, ich nenne es jetzt mal, komplett Neuerfindung zu delegieren an vielleicht eine ganz junge Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der da noch keine Erfahrung hat, da tun sich die Unternehmen auch schwer. Und ich glaube aber, dass es denen wirklich leicht fallen würde, auf der grünen Wiese neu zu planen. Also ich sage jetzt einfach, wenn ich einen Werkstudent mir hole und sage, hey, überleg dir mal, wie man die Ausbildung in Halbzeit oder Teilzeit umsetzen könnte, glaube ich, hätte der nicht diese Berührungsängste wie vielleicht die Ausbilderin, die jetzt schon 30 Jahre im Betrieb ist.
Ja, weil der natürlich auch den ersten Punkt, den du genannt hast, dieses ich kenn's nicht, also kann ich es mir nicht vorstellen, das hat der einfach nicht.
Genau, ja.
Ist Macht oder Angst vor Machtverlust auch ein Thema?
Ja, in der Generation, ich sage jetzt mal ab 45 Jahre ist es schon ein Thema. Die klassischen Vergütungsmodelle, die leider immer noch in den Unternehmen existieren, sind ja viel auch an Macht gekoppelt. Ja, eine Führungskraft, also auch in den tarifvertragsgebundenen Unternehmen, bekommt eine Führungskraft, die entsprechend Mitarbeiter führt, natürlich ein höheres Entgelt als ein Fachexperte. Also auch hier habe ich nur in der Theorie davon gehört, habe das aber noch nie gesehen im Live. Und immer wenn es ans Geld geht, tun sich eben die älteren Generationen auch schwer. Und ich glaube, auch hier braucht es Innovation, das anzupassen. Und zu sagen, was spricht denn dagegen, völlig neue Entgeltmodelle oder Vergütungskonzepte zu entwickeln, die einfach nicht mehr an dem Thema Macht oder Verantwortung hängen. Ja, ich würde Innovation mehr belohnen als zum Beispiel einen, der 50 Mitarbeiter hat. Ja, und es vielleicht schon die letzten 20 Jahre in der gleichen Art und Weise führt.
Hast du da schon was in der Praxis gesehen, wie das cool umgesetzt wurde? Oder kennst du zumindest Gedankenansätze dazu, wie man das auch wirklich umsetzen kann?
Also ich habe es in der Praxis leider noch nicht gesehen, auch nicht flächendeckend in einem größeren Betrieb. Aber natürlich hätte ich Ansätze und würde auch gerne Ansätze mal diskutieren mit einem Betrieb, der sich dafür auch öffnen würde. Ja, also ich glaube, da gibt's ganz viel, das man tun kann. Und gerade, also gerade das Beispiel, die Ausbildung in Teilzeit anzubieten, das wollte ich mit einem Betrieb auch schon umsetzen im Sondermaschinenbau. Die hatten Schwierigkeiten, Azubis zu bekommen. Und ich glaube, es wäre ein USP am Markt gewesen. Da war man schon in den, ich sag mal, Kinderschuhen drin. Leider ist der Betrieb dann aufgekauft worden von einem Wettbewerber und jetzt ging es da nicht mehr weiter. Aber solche Ansätze habe ich immer noch im Koffer dabei und würde die schon gerne mal ausrollen und ausprobieren. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Markterfolg dann wäre. Selbes gilt das Thema Führungs- oder Vergütungsstrategien mal umzustricken und mal neu zu denken.
Magst du da noch ein paar mehr Gedanken teilen, was noch innovative Elemente sind, die man in ein Organisationsdesign einbauen kann?
Also was wir zum letzten Mal gemacht haben, also mein technischer Geschäftsführer, Kollege, also ich war für die kaufmännische Leitung zuständig. Bei der letzten größeren Organisationsänderung haben wir uns auch gezwungen, mal sehr innovativ ranzugehen. Und was wir gemacht haben, ist auf der Meisterebene, also es war ein klassischer Produktionsbetrieb mit 5 Produktionseinheiten, über 900 Mitarbeitern. Und wir haben alle Meisterstellen neu ausgeschrieben. Das heißt, in der neuen Organisation musste sich jeder auf das Kästchen bewerben, auch die aktuellen Stelleninhaber. Das war schon mal eine Herausforderung für die. Aber es gab auch die Chance, dass sich die sogenannten aus der zweiten Reihe einfach mal zeigen und sagen, ich bewerbe mich da jetzt auch mal. Ich habe da eine Ambition, also dass man auch da mal ein Feedback bekommt, weil die werden ja sonst nicht befragt. Und das war super interessant. Wir haben ein kleines Mini-Assessment entwickelt. Also es ging damals um 46 verschiedene Stellen, also Kästchen, die alle ausgeschrieben waren per Sammelausschreibung. Die Mitarbeiter, wie gesagt, die Bestehenden haben sich beworben. Die, die sich nicht beworben haben, die Bestehenden, war auch ein klares Signal, okay, ich möchte das nicht mehr, war auch in Ordnung. Auch das sollte man zulassen, finde ich, dass wenn so eine Organisationsänderung massiv passiert, dann darf auch jemand gerne formulieren, ich möchte das jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt wieder zurück ins Team. Auch diese Erfahrung hatten wir und eben dann hatten wir Leute aus der zweiten Reihe, die sich beworben haben und die auch so einen guten Job gemacht haben neben dem Mini-Assessment, dass wir wirklich ganz neu besetzt haben. Und ein weiterer Erfolgsfaktor von dem Thema war halt auch, dass wir gesehen haben, wie gut identifizieren sich die Bewerber mit dem neuen Organisationsdesign. Also das war ein Teil des Mini-Assessments, wirklich zu präsentieren, wie stehe ich da dazu, wie würde ich meine Mannschaft jetzt motivieren, nach dem neuen Organisationsschema zu arbeiten. Und da sieht man gleich, wer es verstanden hat, wer den Weg mitgeht und wer vielleicht doch eher Ängste und Sorgen hat und das Thema blockiert. Weil ich glaube, das ist eins der größten Risiken, wenn man eine Organisation neu baut, dass man Führungskräfte oder Stelleninhaber hat, die halt weiterhin dagegen sind oder in der alten Welt verhaftet und es dann einfach nicht mit unterstützen.
Das klingt total spannend. Wie ist das angekommen bei der Zielgruppe, gerade dieses Stellenausschreiben und Assessment dann auch wirklich für die Führungsrollen?
Also es wäre jetzt glatt gelogen, wenn ich sagen würde, es war jeder total begeistert. Es hat natürlich einen Anlauf gebraucht. Also die aktuellen Stelleninhaber, die waren beinahe etwas erzürnt. Die kannten das so nicht. So wurde in der Vergangenheit nie eine Organisation umgesetzt, sondern man hat immer mit den Stelleninhabern gearbeitet. Aber wie gesagt, gerade die zweite Reihe oder auch die anderen Mitarbeiter haben das sehr gut aufgenommen. Und gerade dieses Mini-Assessment, also zu beweisen, dass ich auch geeignet bin für die Stelle. Das war dann im Nachgang sehr gut. Man muss aber auch sagen, bereits beim Organisationsdesign haben wir hierarchieübergreifend und auch über alle Funktionen Workshops gemacht, wo jeder sich einbringen konnte. Was wäre ihm wichtig? Welche Designkriterien braucht's? Wie wollen wir die neue Organisation bauen? Und auch da wurde schon immer wieder angedeutet, dass dann, sobald die Organisation steht, die Kästchen dann eben mit so einem Bewerbungsprozess befüllt werden. Und ich sag mal, in der breiten Masse kam das gut an, also bei der Belegschaft, dass sich da jeder beweisen muss. Aber der ein oder andere Stelleninhaber, der fand es natürlich ein bisschen anstrengend und wollte das eher nicht mitmachen. Aber am Ende haben wir es ganz gut durchgezogen. Und wie gesagt, wir haben halt positive Ergebnisse dadurch wirklich erzielt. Und ich würde es jedem als Benchmark wirklich nahelegen, so vorzugehen. Es macht schon Sinn, gerade in größeren Organisationen, dass ein Stelleninhaber, der jetzt, wie gesagt, Führungskraft schon seit 20 oder 30 Jahren ist, sich vielleicht einfach nochmal bewerben muss, macht schon Sinn.
Habt ihr da auch einen Betriebsrat gehabt, mit dem ihr gearbeitet habt?
In Organisationen mit Betriebsrat muss man ab der ersten Sekunde oder schon bei der Idee, die Organisation anzupassen, natürlich schon sprechen, den mit ins Boot holen. Und der war natürlich ein sehr großer Fan davon, weil es halt eine volle Beteiligung der Belegschaft war und das Spiel auch offen war. Nicht das Management hat irgendwo in einem Büro Kästchen gemalt und Namen reingeschrieben, sondern es war ein offener, transparenter Prozess. Jeder Mitarbeiter hätte sich theoretisch bewerben können. Es gab dieses Assessment, da war auch der Betriebsrat mit bei den Kriterien, wie wir dann bewertet haben, ob jetzt einer gut abgeschnitten hat oder nicht so gut. Also deswegen volle Transparenz und Beteiligung des Betriebsrats ab Beginn. Das ist das A und O in den Organisationen.
Total spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass da eine ganz neue Energie entstanden ist in der Organisation und auch in diesem Prozess. Also wirklich, wirklich spannend. Jetzt hast du mir in unserem Vorgespräch auch von zwei Methoden erzählt, die du auch schon öfter angewendet hast. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen?
Gerne. Also die erste Organisationsänderung haben wir, wie beschrieben, gemacht. Und dann ging es tatsächlich darum, unter der Meisterebene, also einem großen Produktionsbetrieb, sprechen wir dann von Führungsspannen unter dem Meister von zwischen 40 und 90 Mitarbeitern zum Teil. Das heißt, man hat drunter nochmal eine Teamleiterebene. Und da wollten wir einfach schauen, was ist die richtige Führungsspanne. Und da kann ich empfehlen den Aufsichtsindex. Da schaut man einfach, das ist ein Bewertungsbogen. Und da schaut man, wie komplex sind die Aufgaben, was müssen meine Mitarbeiter selbstständig lösen, wie viel Verantwortung hat jeder einzelne Mitarbeiter. Und dementsprechend anhand dieses Fragebogens ergibt sich dann die ideale Führungsspanne. Und das hilft einfach, um wirklich objektiv dann zu bewerten, wie viel Teamleiter brauche ich dann nochmal in so einer Organisation. Also bei einfacheren Tätigkeiten, wie jetzt in einer Produktion, wo ich vielleicht viele Tätigkeiten habe, wo sich die Mitarbeiter auch gegenseitig ersetzen können, da kann ich die Führungsspanne mal auch größer machen. Aber wenn ich jetzt ein komplexeres Ingenieursbüro zum Beispiel führe, da sollte ich nicht eine zu große Führungsspanne haben. Aber wie gesagt, das wird in dem Fragebogen wird man da schön angeleitet und ganz objektiv zu einer idealen Anzahl eben geführt und kann dann einfach durchzählen. Ich denke auch alleine das schon macht Sinn in vielen Organisationen, um mal zu prüfen, wie sind denn meine Führungsspannen? Habe ich vielleicht zu viele, zu wenige? Weil auch hier neigt man dazu, da es ja eben das Thema Vergütungsmodell ist, mal jemand zu einer Führungskraft zu machen. Also ich kenne da etliche Beispiele. Ein Mitarbeiter, eine Führungskraft, ja, ist vielleicht nicht ganz geschickt. Eine zweite Methode, um zu schauen, wo kann ich vielleicht Bereiche zusammenlegen zu einer Führungskraft, ist die Affinitätsanalyse. Da überprüfe ich auch durch gezielte Fragen, welche Bereiche passen zusammen und wo kann ich vielleicht aneinander bauen. Also man spricht ja immer davon, dass ich nicht so funktionale Organisationen bauen sollte, sondern eher nach dem Prozess, aber zu prüfen, was ist denn der Prozess. Ich mache mal ein Beispiel aus der Produktion. Ich habe vielleicht eine Vorfertigung, dann eine Montage und dann eine Endprüfung als Beispiel. Und das habe ich dann für verschiedene Produktfamilien. Und jetzt könnte ich entweder sagen, okay, ich nehme einen Teamleiter, der verantwortet eine Produktfamilie von Anfang bis Ende über den Gesamtprozess. Oder ich sage, ich habe einen Leiter für die Vorfertigung und der ist aber verantwortlich für alle Familien. Und in dem Fragebogen, in der Affinitätsanalyse, wird halt einfach gefragt, okay, reden die Mitarbeiter aus der Vorfertigung mehr miteinander in den verschiedenen Familien oder sprechen die Mitarbeiter aus der Vorfertigung eher mit der Endmontage und mit der Prüfung? Ja, und da gibt's gezielte Fragestellungen, die ich durchgehen kann, das beantworten und dann bekomme ich auch hier eine Indikation, was es Sinn macht, wie ich meine Bereichsleitung aufteilen sollte. Und das fand ich auch sehr interessant, weil ich glaube, so aus dem ersten Gespräch und aus dem ersten Gefühl würde man manchmal anders entscheiden. Und wie gesagt, wenn ich zum Thema Objektivität zurück will, soll ich einfach solche Tools verwenden. Also da haben wir auch gute Erfolge damit erzielt.
Wie kann ich mir das dann vorstellen? Man sitzt da zusammen in einer Runde und füllt diesen Fragebogen aus. Wer sind da typischerweise die Teilnehmer in so einer Runde?
Also da würde man dann die betroffenen Führungskräfte, die die Teams verantworten, mit reinnehmen. Und würde also gerade bei der Affinitätsanalyse zum Beispiel diese zwei Szenarien vergleichen. Also man füllt einmal den Bogen aus für, wir teilen auf Vormontage, Endmontage und die Prüfung oder wir machen es nach Produktfamilien und dann beantwortet man eben mit dem Fokus den Fragebogen und dann kommt eine Punktzahl raus und anhand der Punktzahl sagt man eher geeignet oder weniger geeignet, das so abzubilden. Genau, also das muss man natürlich in Form von Workshops machen mit den Mitarbeitern, also Mitarbeitern oder beteiligten Führungskräften, das sauber moderieren und sie mitnehmen. Das ist für mich ein Teil eines Change-Projektes, ja, sie da zu begleiten, sie abzuholen. Also auch das sollte nie allein in irgendeinem Management-Office passieren, sondern immer mit den beteiligten Personen.
Vielen Dank. Wir kommen jetzt auch langsam Richtung Ende unserer Podcast-Folge. Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wie schafft eine Organisation das jetzt wirklich mutig zu sein und wirklich auch mal neue Dinge zu machen? Was sind da deine Top 3 Tipps für innovatives Organisationsdesign?
Also Top 3 würde ich sagen, Mut, Mut, Mut. Nee, tatsächlich ist es wirklich so, ich muss mich selber hinterfragen können. Ich als Beispiel habe jetzt 27 Jahre Berufserfahrung. Und auch ich würde sagen, alles, was ich bisher gesehen und gelernt habe, taugt nicht für die Zukunft. Also ich kann mich daran orientieren, aber ich darf mich nicht alleine darauf verlassen. Gerade dieser Generationenwechsel oder auch die Umwelteinflüsse, die wir jetzt haben durch die Krisen weltweit, die fordern jeden Manager auf, Dinge jetzt mal ganz anders zu machen. Also logische Themen, die wir vielleicht vor 20, 30 Jahren noch genau so gelöst haben, funktionieren heute halt einfach nicht mehr. Ich habe so viele disruptive Geschäftsmodelle, so dass ich wirklich auch mein Managementverhalten komplett ändern muss. Und deswegen sage ich, Querdenken, ganz gerne die junge Generation befragen, die wirklich völlig, also mein Gefühl sogar völlig unverblümt rangeht, so ganz kindlich vielleicht sogar noch und sich dann selber auch fragen, wieso probieren wir es nicht mal so? Ich glaube, dass aus dieser Kooperation zwischen ganz jung und vielleicht etwas gesetzt, was ganz Tolles werden kann und es einfach zulassen. Zulassen und ein Stück weit vielleicht Macht loslassen. Also das wären so meine Tipps. Also Mut loslassen und sich wirklich auf das Neue einlassen und wirklich auch neue Menschen dazu befragen.
Vielen, vielen Dank. Super inspirierende Impulse waren da für mich dabei. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das war es jetzt tatsächlich auch mit unserer Podcast-Reihe zum Thema Organisationsdesign.
Dankeschön.
Das war die Episode mit Elena Fietzelnetz und Manuela Rückertsch. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.